Seid alle ganz herzlich gegrüßt. Ich habe mir bewusst verkniffen zu sagen, guten Morgen. In die Falle wäre ich fast gelaufen. Ja, ganz besonders grüßen möchte ich euch beide, Lilly, Paul. Wir haben heute einen Einsegnungsgottesdienst. Da bin ich also auch insoweit dazu gekommen, dass man sagt, ja, du machst ganz normal deinen Dienst und dann noch eben die Einsegnung von den beiden. Ich dachte, dann macht man normal seinen Dienst, dann sehe ich hier so die Kleidung. Wow, dachte ich, das hat ja doch schon eher Hochzeitsfestniveau. Also, wenn ich das gewusst hätte. Aber wir wissen ja bei Jesus, wir dürfen kommen, wie wir sind. Also von daher sind wir ganz froh und fröhlich zusammen, wie wir da sind. Und ich habe mir überlegt, ja, was für ein Thema mache ich? Und da dachte ich, ich möchte mit euch über einen jungen Mann nachdenken, der 17 Jahre alt war, als in sein Leben Unfassbares reinbrach. Und der mit diesen 17 Jahren sich so festgemacht hat an Gott, dass Gott in sein Leben etwas von Christus reingezeichnet hat, was atemberaubend ist. Und vielleicht ist das für euch auch bei eurer Einsegnung etwas, was euch besonders auch ja, motivieren kann. Da ist ein 17-Jähriger, aber der geht ganz mit Gott und er macht mit Gott unglaublich starke, tiefe Erfahrungen. In diesem Sinne wollen wir heute über Josef nachdenken. Und jedes Leben, jede Geschichte hat so ein Grundmotiv, ein Hauptthema. Und das Grundmotiv der Josef-Geschichte ist das Wort aus Römer 8, Vers 28. Da schreibt der Apostel Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dieses Wort ist für mich eine der tragenden Säulen unseres Glaubens. Paulus sagt, wir wissen aber. Es geht also hier um eine Gewissheit, die wir im Glauben haben dürfen. Wir sehen es nicht immer. Nein. Wir fühlen es auch nicht immer. Nein. Aber wir dürfen es wissen. Glauben ist mehr als sehen und mehr als fühlen. Und das müssen wir uns gerade in diesen Tagen wieder ganz bewusst machen, wo wir mit einmal die Wahrheitsfrage gar nicht mehr stellen, sondern jeder die Wahrheit für sich beantwortet, so nach dem Thema, das fühlt sich richtig an. Also was sich richtig anfühlt, ist eine gefährliche Sache. Das kann auch gar nicht richtig sein. Wir brauchen mehr. Wir brauchen gültigere Maßstäbe. Wir brauchen objektive Wahrheit und nicht nur das, was sich irgendwie anfühlt und vielleicht nur abhängig ist von dem, was ich gerade gegessen habe oder wie das Wetter ist. Also, Glauben ist mehr als sehen und Glauben ist mehr als fühlen. Wir sehen mit unseren Augen nur einen so kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit und den auch noch subjektiv. Und unsere Gefühle sind wie Meereswogen, mal hoch, mal runter, je nachdem, wie der Wind gerade steht. Und deshalb ist das Wissen des Glaubens mehr als sehen und mehr als fühlen. Und was dürfen wir im Glauben wissen? Paulus sagt, dass alle Dinge, in unserem Leben uns von Gott her zum Guten mitwirken müssen. Alle. Gott koordiniert alle Dinge in unserem Leben so, dass am Ende das Beste herauskommt. Und darum sagt Paulus hier auch noch diesen Zusatz, denen, die Gott lieben, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also Menschen, die Gott lieben, die dürfen wissen, dass ihr Leben verankert ist im Vorsatz Gottes. Und das ist eine Zusage, keine Anfrage. Wisst ihr, mir begegnen immer wieder Menschen, die fragen, hast du den Herrn Jesus lieb? Ja, ich habe den Herrn Jesus lieb, aber ich weiß nicht, ob ich von ihm auserwählt und nach seinem Vorsatz berufen bin. Sage ich nochmal, hast du Jesus lieb?
Ja. Na, dann ist das überhaupt keine Frage. Wer Jesus lieb hat, das ist ein Mensch, der nach dem Vorsatz Gottes berufen ist. Und Paulus möchte hier nicht noch irgendwie ein Fragezeichen an diesen Vers machen, sondern Paulus möchte uns sagen, dass Menschen, die in einer Liebesbeziehung mit Gott leben, dass die wissen dürfen, dass ihr Leben verankert ist im Vorsatz, im Plan, im Willen Gottes. Und nur dieser Anker hält, wo wir verankert sind in uns selbst, da treiben wir irgendwann ab. Das hält nicht in den Stürmen unseres Lebens. Aber wenn wir verankert sind in Gott, in seinem Vorsatz, in seinem Plan, dann müssen alle Dinge unseres Lebens uns zum Guten mitwirken. Auch die auf den ersten Blick schlechten Dinge. Und die Josef-Geschichte, die ist wie der Film zum Buch. Ein Lebenszeugnis für die Wahrheit von Römer 8, 28. Josef liebt Gott und ist von Gott zu einer großen Rettungsmission berufen. Und deshalb führt Gott ihn durch alle Tiefen seines Lebens hindurch bis an das Ziel seiner Berufung. Und warum all die Rückschläge? Warum all die Tiefen seines Lebens? Weil Gott diese tiefen Wege gebraucht, um in Josef die persönlichen Voraussetzungen zur Erfüllung dieser Berufung herauszubilden. Nur in der Tiefe werden wir zu Menschen mit Tiefgang. Und nur Leute mit Tiefgang kann Gott bei der Erfüllung seiner tiefen Heilsabsichten brauchen. Am Ende des Weges wird aber deutlich, dass Gott alles, wirklich alles im Leben Josefs zum Guten hat mitwirken lassen. Gerade an der Josefsgeschichte wird aber auch deutlich, das Gute von Gott her bedeutet nicht immer, dass es uns gut geht. Das müssen wir nochmal ganz bewusst hören. Das Gute von Gott her bedeutet nicht, dass es uns immer äußerlich gut geht. Es bedeutet vielmehr, dass auch die Dinge, die schlecht zu sein scheinen und die oft für sich genommen auch einfach schlecht sind, uns im Großen unseres Lebens zum Guten dienen müssen. Gott gebraucht eben auch schlimme Dinge, schwere Dinge, Krankheiten, Nöte, Irrwege, Umwege, Pleiten, Pech, Pannen unseres Lebens, um uns zu den Menschen zu machen, als die er uns haben will. Und es ist ja im Leben mit Jesus nicht so, dass wir hier sind und dann mit einmal kommt er mit so einem Füllhorn und dann füllt er hier sein Wesen und die Charakterzüge und die Wesenseigenschaften in uns ein, die wir alle haben sollen. Die bildet er in uns durch die Wege, die er uns führt. Und da gilt, auch die dunklen Farben gehören zum Gesamtkunstwerk unseres Lebens. Auch die dunklen Farben gehören zum Gesamtkunstwerk unseres Lebens von diesem großen Künstler Gott, der dieses Gemälde unseres Lebens malt. Auch mit dunklen Farben, das gehört dazu. Und an dieser Stelle gestattet mir eine kurze persönliche Anmerkung. Diese Predigt, die habe ich im Jahr 2014 angefangen. Und ich war bis zu dieser Stelle gekommen. Und dann mit einmal ging so ein dunkler Balken in meinem Auge hoch. Und ich konnte nicht mehr richtig sehen. Und ab diesem Moment ist in meinem Leben alles anders geworden. Ich war in wundervollstem Urlaub in den Vogesen im Ferienhaus. Habe an einer Predigt gearbeitet über Römer 8, 28. Und dann sagt Gott mit einmal, okay, und jetzt gehen wir in die Praxis. Und dann haut es mir meine Sehfähigkeit weg. Und dann haut es mir meinen Richterberuf weg. Dann haut das in mein Leben rein, dass danach vieles einfach nicht mehr so war wie vorher. Und die Predigt hat einige Jahre in meinem Computer gelegen, bis ich sie weitergemacht habe. In dem Wissen, das ist wahr. Das ist die Botschaft, die sich jetzt auch wieder an irgendeiner Stelle meines Lebens bestätigt hat und weiter bestätigen wird. Darum habe ich zu dieser Predigt eine ganz besondere Beziehung, weil sie sich so verknüpft hat mit dem, was auch der Herr dann mir in der Praxis dann hat widerfahren lassen. Also ja, auch die dunklen Farben gehören zum Gesamtkunstwerk unseres Lebens. Das Gute im Leben der Glaubenden besteht nun aber vor allem darin, in das Bild Jesu hineingestaltet zu werden. Das Gute ist nicht Erfolg, Geld, Reichtum, Gesundheit, alles geht, alles funktioniert, Karriere. All diese äußeren Parameter, die diese Welt ausmachen. Sorry, dass ich das so klar sagen muss, aber das ist nicht für Gott das Wichtigste in eurem Leben. Gott geht es nicht zuerst darum, dass ihr mal reich werdet, immer gesund seid und ein schönes Häuschen habt und ich weiß nicht was noch alles. Das ist nicht das Erste, was Gott für euer Leben will. Gott will euch zu seinen Kindern machen. Und Gott will das Bild Jesu in euch hineingestalten. Gott möchte, dass ihr eine ganz tiefe Beziehung mit ihm habt. Darum geht sie. Und das ist komisch, dazu braucht es manchmal ganz schön heftige Dinge, weil wir sonst nämlich überall in der Welt herumflattern, nur nicht bei ihm. Also das dürfen wir niemals vergessen, dass auch diese schwierigen Dinge unseres Lebens nichts anderes sind als die Einladung Gottes. Hey, komm doch näher an mich ran. Ja, die Hessen sagen, komm bei mich bei. Ja, komm näher ran. Diese Schwierigkeiten unseres Lebens sind niemals Ausdruck dafür, dass Gott uns nicht mehr lieb hat, dass Gott nicht da ist, dass Gott sich nicht um uns kümmert. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Gott ruft, komm näher zu mir. Lass dich nicht von all den Dingen ablenken und rausziehen in deinem Leben. Und darum ist das Gute, wozu uns alles in unserem Leben mitwirken muss, eben nicht Erfolg in äußeren menschlichen Maßstäben, sondern das Gute ist, in das Bild Jesu hineingestaltet zu werden. Und bei Josef bedeutete diese Verwandlung in das Bild Jesu sogar zu einem Christusdarsteller im prophetisch-symbolischen Sinn zu werden. Gemeinsam mit David ist Josef der Christusdarsteller schlechthin. Bis in die Einzelheiten hinein wird sein Lebensweg zu einem Modell des Christusweges. Und Gott möchte uns an Josef circa 2000 Jahre im Voraus zeigen, wie der heilsgeschichtliche Weg seines Sohnes verlaufen wird. Und es ist faszinierend, diesen prophetischen Spuren Jesu im Leben Josefs nachzugehen. Und das wollen wir jetzt tun. 1. Mose 37, Vers 2 heißt es, dies ist die Geschichte Jakobs, Josef. Und dieser Einleitungssatz ist wie eine Überschrift, wie eine Zusammenfassung des gesamten Grundthemas. So wie sich die Geschichte Jakobs in seinem Sohn Josef gestaltet, erfüllt, entwickelt, so gestaltet und erfüllt sich die Heilsgeschichte Gottes in seinem Sohn Jesus. Und so lautet die Überschrift und Zusammenfassung der gesamten Heilsgeschichte Gottes. Dies ist die Geschichte Gottes des Vaters, Doppelpunkt. Jesus. Jesus. Und Paulus schreibt in Kolosser 1, ab Vers 15 von diesem Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir wüssten nichts von Gott, wenn nicht Jesus ihn uns geoffenbart hätte. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Wir dürfen Nachgeborene sein, aber er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Ja, es gibt auch eine unsichtbare Welt. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Damit er in allem den Vorrang habe. Und da sind wir bei der Josefsgeschichte. Die Bevorzugung Josefs durch Jakob mag pädagogisch falsch gewesen sein. Das würde ich keinem Elternpaar empfehlen, einen Sohn so hervorzuheben, wie Jakob das mit Josef tut. Das mag pädagogisch falsch gewesen sein. Aber genau durch diesen pädagogischen Fehler wird die Beziehung zwischen Jakob und Josef zu einer prophetischen Vorausdarstellung der göttlichen Beziehung vom Vater zum Sohn. Wie Josef hat auch Christus beim Vater eine einzigartige Vorrangstellung. Und Paulus fasst diese einzigartige Stellung Jesu in diesem kurzen Halbsatz zusammen, Kolosser 1,18, damit er in allem den Vorrang habe. Das ist die Stellung, die Christus nach dem Willen des Vaters zukommt. Heilsgeschichtlich und persönlich. Diese Stellung gebührt Jesus nicht nur in der Heilsgeschichte, sondern auch in unserem persönlichen Leben. Damit er in allem den Vorrang habe, ist das bei uns so. Hat Jesus in allem den Vorrang in unserem Leben? Ist Jesus die Nummer eins? Hat Jesus die erste Priorität in unserem Leben? Unter dem ist Jesus nicht zu haben. Das ist die Stellung, die Jesus gebührt. Er ist nicht eine Ergänzung in unserem Leben. Irgendwas Schönes, was wir zusätzlich noch mit reinnehmen. Nur irgendeine Zusatzversicherung. Jesus kannst du nur haben als Herrn, als Nummer eins deines Lebens oder gar nicht. Anders geht's nicht. Das hat der Vater von Anfang an schon so bestimmt, dass Jesus in allem den Vorrang habe. Und das, was einmal in der Schöpfung und in der Heilsgeschichte Gottes geschehen und deutlich werden soll, das soll in unserem Leben hier und heute schon beginnen. Wie stellen wir uns zu diesem Anspruch Jesu? Die Brüder Josefs, die haben darauf mit Neid, Eifersucht und Hass reagiert. Mit Feindschaft bis zum Tode. Und darin werden auch sie zum prophetischen Vorbild. Allerdings nicht für Christus, sondern für den Teufel und seine Mächte. Bis hin zu den Führern Israels und den Herrschern dieser Welt. Der Teufel wollte sich dieser Vorrangstellung Christi nicht unterordnen. Er hat sich hiergegen aufgelehnt und ist deshalb tief gefallen. Und seitdem inspiriert der Teufel Engel und Menschen zur Auflehnung gegen den Absolutheits- und Herrschaftsanspruch Christi. Seid im Paradies. Ihr werdet sein wie Gott. Lasst euch nicht unterbuttern. Ihr seid autonom. Ihr seid selbstbestimmt. Nehmt euer Leben selbst in die Hand. Das könnt ihr alleine. Das ist der Virus, der seit dem Sündenfall in die Menschheit eingepflanzt wird. Und das werdet auch ihr in eurem Leben zu entscheiden haben. Ihr, seid ihr die Chefs eures Lebens oder ist es Jesus? So wie Josef am Ende eines ganz schwierigen Weges durch viele Tiefen zum Herrscher Ägyptens wird, so wird auch Christus trotz aller Rebellion zum Herrn der ganzen Schöpfung. Und das Schärfste an der Josefsgeschichte: selbst die Feindschaft der Brüder gebraucht Gott, um hierdurch seine Heilsabsichten zu verwirklichen. Um Josef nach Ägypten zu bringen und Jesus ans Kreuz. Durch die Feindschaft, durch den Hass. Der Teufel denkt, jetzt habe ich den großen Hof gelandet und habe den Messias ans Kreuz gebracht. Da feiert er ein Riesenfest. Man muss dann feststellen, das war ein Eigentor, wie es schlimmer nicht zu schießen ist. Denn hier wird die Grundlage zur Errettung, zum Heil der ganzen Schöpfung gelegt. Aber wie macht Gott das? Indem er die ganze Feindschaft, den ganzen Hass verwandelt, umwandelt in die Erreichung eines unglaublichen, verborgenen Heilsziels. So ist Gott. In der Heilsgeschichte und so ist er in eurem Leben. Verborgen. Ihr denkt, so ein Mist, Kreuz, Ende aus, Pleite, alles vorbei. Und Gott sagt, das ist mein großer Treffer, jetzt geht's erst los. So ist Gott. Wir lesen in 1. Mose 37, Abvers 3, und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mal mehr grüßen. Auf ganz eigenartige Weise rückt ein Kleidungsstück in den Fokus der Geschichte. Als Zeichen der besonderen Stellung, die Josef im Herzen Jakobs einnahm, machte Jakob seinem Sohn einen bunten Leibrock. Und dieser bunte Leibrock wird zum Symbol der besonderen Liebe Jakobs zu Josef und zum Gegenstand der Eifersucht und des Hasses seiner Brüder. Und dieses Motiv der Kleider Josefs spielt jetzt auch im weiteren Verlauf der Josefsgeschichte eine ganz eigenartige Rolle. Kleider werden in der Bibel oft als Symbol für eine bestimmte Art der Leiblichkeit in Herrlichkeit oder Niedrigkeit gebraucht. Wir sehen das zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 4. Da schreibt Paulus: Solange wir uns noch in diesem Leibeszelt befinden, seufzen wir beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Bruns übersetzt: Wir möchten unser irdisches Kleid lieber gar nicht erst ausziehen, sondern gleich das himmlische drüberziehen, sodass auf diese Weise das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Paulus spricht in diesem Text vom Sterben als einem Entkleidetwerden. Unser menschlicher Körper ist nur ein irdisches Kleid, und wenn wir sterben, werden wir entkleidet, legen wir diesen Körper ab. Er spricht vom Zustand im Totenreich als einem Unbekleidetsein, Nacktsein. Und von unserer zukünftigen Herrlichkeitsleib spricht er als einem Überkleidetwerden. Also das Wechseln der Kleider stellt symbolisch das Eingehen in eine andere Leiblichkeit dar. Und so ist es auch in der Josefsgeschichte. Bei den Kleidern Josefs handelt es sich um die prophetisch-symbolische Darstellung der verschiedenen Leiblichkeiten Jesu. Bei seinem Vater in Hebron trägt Josef das bunte Fürstengewand. Und Hebron heißt übersetzt Gemeinschaft. Dieser Leibrock steht für den Herrlichkeitsleib, den Jesus in der Gemeinschaft mit dem Vater vor seiner Menschwerdung hatte und den er für uns in seiner Menschwerdung abgelegt hat. Bei Potiphar, diesem ägyptischen Kämmerer, nachdem seine Brüder ihn dort als Sklaven verkauft haben, bei Potiphar trägt er das Gewand eines Sklaven. Und dieses Sklavengewand steht für den Leib, den Jesus als Mensch hatte, wo er als Sklave hier unterwegs war. Und dieses Sklavengewand wird ihm von der Frau Potiphars ausgezogen, die ihn daran festhalten will, um ihn zur Sünde zu verführen. Und der Josef, der diskutiert nicht mit ihr, der gibt Fersengeld. Und so gibt es Sünden und gerade auch unsere Triebkräfte. Die sind von einer Mächtigkeit. Da können wir uns nicht hinsetzen und diskutieren. Da können wir nicht ausloten, bis wohin geht's denn gerade noch. Fersengeld. Wie Josef. Fersengeld. Und das ist keine Feigheit, das ist größter Mut. Und oft die einzige Chance, bestimmten Sünden in unserem Leben zu entgehen. Das war das Sklavengewand, das ihm hier ausgezogen wird. Und dann wird er ins Gefängnis geworfen und dort im Gefängnis trägt Josef Gefangenenkleidung. Und diese Gefängniskleidung steht für die Gestalt, die Jesus für 3 Tage im Kerker des Todes hatte. Und dann, das wird alles so betont in der Josefsgeschichte. Also da wird immer der Finger drauf gelegt, hier, passt auf, überseht es nicht. Bevor Josef dann vor den Pharao gestellt wird, da muss er ganz betont seine Kleider wechseln, seine Gefängniskleidung ausziehen und als kurzfristige Zwischenbekleidung ein neues Gewand anlegen, mit dem er vor den Pharao treten kann. Und dieses Zwischengewand zwischen Entlassung aus dem Gefängnis und Vorstellung beim Pharao steht für den Auferstehungsleib Jesu, mit dem er sich den Jüngern bis zu seiner Himmelfahrt 40 Tage auf Erden zeigte, im Zwischenzustand zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Und nachdem Josef vom Pharao zum Mitregenten ernannt worden ist, kleidet ihn der Pharao in Kleider aus Byssus, also in feinstes, goldglänzendes Leinen. Und diese Kleidung ist Ausdruck der Hoheit über ganz Ägypten und entspricht dem Herrlichkeitsleib, den Jesus jetzt zur Rechten des Vaters hat. Und dieser Leib hat eine ganz andere Qualität von Herrlichkeit als sein Auferstehungsleib in den 40 Tagen bis zu seiner Himmelfahrt. Als Johannes den Herrn in seinem Herrlichkeitsleib auf Patmos sieht, da haut sie ihn einfach nur um. Das kann er gar nicht einfach nur so ertragen normal, sondern das ist von einer Macht, einer Herrlichkeit, die ihn einfach nur umhaut. Also diese prophetisch-symbolische Linienführung der Kleider Josefs ist faszinierend. Fürstengewand beim Vater, Sklavengewand, Gefangenenkleidung, kurzfristige Zwischenbekleidung, Hoheitskleidung. 5 verschiedene Kleider für 5 verschiedene Stationen seines Weges, vom Sohn Jakobs bis zum Mitregenten in Ägypten. 5 verschiedene Leiblichkeiten unseres Herrn auf seinem Heilsweg von der vorweltlichen Gemeinschaft mit dem Vater bis hin zu seiner Erhöhung zum Herrn der ganzen Schöpfung. Nachdem Gott Josef nach vielen tiefen Wegen aus dem Gefängnis geholt und zum Herrscher von Ägypten gemacht hat, folgt eine große Hungersnot, die auch die Familie Jakobs in große Not bringt. Das war die geheime Absicht Gottes. Die ganze Geschichte Josefs hatte etwas damit zu tun, dass Gott wusste, zu dieser Zeit wird eine 7-jährige Hungersnot kommen. Und die wird so umfassend sein, dass es ein Riesensterben geben wird. Und ich werde mir einen auserwählen, den Josef, der da von mir beauftragt gegensteuern und Vorrat anlegen wird, damit diese Hungersnot überstanden werden kann und auch die ganze Familie Jakobs überleben kann. Das sieht Gott. Und die gesamte Planung läuft auf dieses Fernziel hinaus. Und du siehst im Leben Josefs immer, ja, was soll das, wollen wir jetzt wieder die Pleite, ich habe mit Gott gelebt, jetzt geht's noch tiefer runter, ja bitte sehr, warum denn das, was will er denn noch? Und Josef musste bis ins Gefängnis, denn da lernt er den Mundschenk kennen, der später beim Pharao ein gutes Wort für ihn einlegt, als der Pharao die Träume hat und sagt, Mensch, ich kenne da einen. Gott führt Kausalketten auf so lange Sicht, auf so verwobenen Ebenen. Er spielt auf mehreren Ebenen Schach. Unfassbar, wie er diese Wege führt. Und da müssen Dinge rein ins Leben, die für sich genommen eigentlich für uns überhaupt keinen Sinn machen. Ja, und jetzt ist diese Hungersnot, die auch die Familie Jakobs in größte existenzielle Not bringt. Und deshalb müssen die Brüder nach Ägypten reisen, um dort Brot zu kaufen. Denn sie haben gehört, da gibt's einen Mann, der hat vorgesorgt, dessen Speicher sind voll Brot, da kriegt man Brot. Und dann kommt es dort in Ägypten, nach 20 Jahren, zur ersten Begegnung von Josef und seinen Brüdern. Nach 20 Jahren. Wir lesen das in 1. Mose 42,7. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie, aber sie ihn nicht. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen. Josef verbirgt zunächst seine Identität und stellt sich hart gegen seine Brüder, um diese durch inneren Zerbruch zur Umkehr zu führen. Denn da ist ja noch was offen. Sie haben ihn ja als Sklaven verkauft und seinen Tod vorgetäuscht, große Schuld auf sich geladen, aus Neid und Eifersucht. Da muss noch was geklärt werden. Das kann nicht einfach nur übergangen werden. Sünde muss geklärt werden. Sünde muss ins Gericht, in den Zerbruch, in die Vergebung hineinkommen. Und das geschieht, indem der Mensch Schuld erkennt, einsieht, sie vor Gott bekennt. Und dadurch in die Vergebung hineinkommt. Anders geht's nicht. Josef konnte nicht einfach sagen, oh ihr meine Brüder, schön, dass ihr da seid. Alles bestens, Schwamm über allem, was war. Kommt her, lasst euch knuddeln. Nein, nein. Das muss geklärt, das muss aufgearbeitet werden. Sünde kann nicht einfach nur zugekleistert werden. Und es gilt für unser Leben auch. Wenn wir Baustellen haben in unserem Leben, wo wir gesündigt haben, alles muss geklärt werden. David sagt, als ich es verbergen wollte und verschwieg, da verschmachteten in mir meine Gebeine. Da wurde mein Leben wie Sommerdürre, da ist der ganze Saft meines Lebens rausgegangen. Sünde muss ans Licht, in die Vergebung vor Christus bekannt werden. Das muss geklärt werden bei den Brüdern. Und darum, nicht weil er böse war, darum, weil das geklärt werden musste, stellt er sich fremd gegen sie. Das müssen wir jetzt erstmal klären, diese Sache. Und so wie Josef seine Brüder hier einen Gerichtsweg führt, so führt auch Jesus sein Volk Israel nach seiner Verwerfung, Kreuzigung, einen langen und harten Gerichtsweg. 2000 Jahre Antisemitismus und Pogrome bis hin zum Holocaust. In dieser Zeit stellt Jesus als Messias Israels sich fremd gegen sie und redet hart mit ihnen. Doch wie bei den Brüdern Josefs sollen auch diese Gerichtswege zur Umkehr und zum Neuanfang führen. Ja, und damit kommen wir zu der ergreifendsten Szene der ganzen Josefs-Geschichte. Also da läuft es mir bis heute immer noch den Rücken runter, wenn ich das lese. Dieser Moment, wo Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, 1. Mose 45, Abvers 1, da kommen jetzt die Brüder das zweite Mal zu ihm. Auch geheimnisvolle prophetische Dinge, nicht beim ersten, erst bei der zweiten Begegnung erkennen sie ihn, gibt er sich zu zu erkennen. Ja, erste, zweite Wiederkunft Jesu, überall. Ich könnte stundenlang hier machen und muss nur sehen, dass ich die Ziellinie finde, weil hier so viel drin ist. Und hier in dieser Schlusssequenz, wo Josef sich bei dieser zweiten Begegnung mit den Brüdern zu erkennen gibt, da heißt es 1. Mose 45, Abvers 1, da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor allen, die um ihn standen, und er rief: Lasst jedermann vor mir hinausgehen. Und es stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, und die Ägypter hörten es, und das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. So wie hier. Bei der Offenbarung Josefs gegenüber seinen Brüdern wird es auch ein unvergleichlicher Moment sein, wenn Jesus sich seinem Volk Israel bei seiner Wiederkunft auf den Ölberg als ihr lang ersehnter Messias offenbaren wird. Und sie dann plötzlich erkennen: Mann, unser Messias, das ist ja der Jesus, den wir gekreuzigt haben. Und wir lesen es in Sacharja 12, Vers 10. Über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, werden bitter über ihn weinen. Was für ein Tag wird das sein? Doch unser Blick darf noch weitergehen. Auf die Zeit, wo einmal alle seine Geschöpfe Jesus erkennen und anbeten werden. Wir lesen das in Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was für ein Tag wird das erst sein? Die Heilsgeschichte Gottes hat tatsächlich ein großes Happy End. Aber vorher kommt das Gericht. Vorher kommt der Zerbruch. Wie bei jeder Offenbarung Gottes kommt vor der Freude erst ein großes Erschrecken. Das Erschrecken über die eigene Schuld und das verdiente Gericht. Und so ist doch hier das Erschrecken der Brüder Josefs groß. Sie denken: Was passiert jetzt mit uns? Was wird er tun? Doch Josef ist versöhnt mit den Wegen Gottes in seinem Leben. Im Rückblick kann Josef deshalb zu seinen Brüdern sagen, 1. Mose 45, Abvers 5, Hey, betrübt euch nicht und es entbrenne nicht in euren Augen, auf Deutsch, weint nicht, dass ihr mich hier verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden, euch am Leben zu erhalten, für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht, zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über ganz Ägypten. Und damit schließt sich der Kreis. Im Rückblick auf sein Leben, ja, das meiste kennen wir erst im Rückblick. Im Rückblick auf sein Leben erkennt Josef die Wahrheit von Römer 8, 28. Josef vollzieht hier einen ganz starken Blickwechsel. Josef erkennt: Bei aller Schuld meiner Brüder war ich zutiefst und zuletzt doch immer in der Hand Gottes. Auch in der Verborgenheit von Schuld und Leid war doch immer Gott der Handelnde und hat durch alle tiefen Wege hindurch alles zu seinem wunderbaren Ziel geführt. Und jetzt stellt euch das vor. Er steht vor seinen Brüdern, die ihn als 17-Jährigen in eine Zisterne geworfen haben, als Sklaven verkauft haben, seinen Tod vorgetäuscht haben, ihn gehasst haben. Er für ihn brach an diesem Tag sein ganzes Leben zusammen. Und jetzt stehen die vor ihm und er hat die Macht. Und dann vollzieht er diesen Blickwechsel aus dem Glauben. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er erkennt in allem, selbst in aller Schuldverstrickung, zutiefst und zuletzt habe ich es immer mit Gott zu tun in meinem Leben. Und diesen Blickwechsel wünsche ich uns allen. Das macht den Glauben aus. Wir alle erleben in unserem Leben Führung, das wird bei euch nicht anders sein, die uns nicht gefallen, die uns an die Grenzen führen. Der eine mehr, der eine weniger, der eine früher, der andere später. Wir kommen alle in diese Phasen unseres Lebens hinein. Und dann zeigt sich's, was ist das Fundament unseres Lebens? Haben wir einen Glauben? Was für einen Glauben haben wir? Haben wir einen Herrn? Was für einen Herrn haben wir? Da entscheidet sich's. Das ist die Bundesanstalt für Materialprüfung von gestern, wo dies dann herausstellt, ob dieses Material standhält. Und dann wird sich herausstellen, ob das, dem wir unser Leben gewidmet haben, worauf wir unser Leben gebaut haben, ob das standhält oder ob wir dann erkennen müssen, Mist, das trägt nicht in so einer Situation, das hilft nicht, das bricht zusammen, ist eine Seifenblase. Und dass wir als Menschen nicht in der Bitterkeit leben, im Vorwurf leben, gegen Menschen, die uns verletzt und was angetan haben, oder gegen Gott, der all das zugelassen hat. Wie schnell kommen wir in die Bitterkeit, Verbitterung unseres Lebens hinein? Und dann denkt an Josef und macht diesen Blickwechsel mit Josef mit. Zutiefst und zuletzt habe ich es nicht mit Umständen zu tun, mit Glück, Unglück, Zufall. Zutiefst und zuletzt habe ich es auch nicht mit Menschen zu tun, die mit mir und an mir irgendwas machen. Zutiefst und zuletzt habe ich es immer mit Gott zu tun, mit dem Gott, der mich liebt, der einen Plan hat mit meinem Leben und der durch alle Tiefen hindurch mich zu einem Menschen macht mit Tiefe, mit Tiefgang, den er brauchen kann. Und in diesem Sinne, lasst uns das festhalten für unser Leben, immer wieder diesen Blickwechsel des Glaubens einzuüben, immer wieder, wenn wir in so einer Situation sind, mit Josef zu sprechen. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott zur Rettung, zur Haltung des Lebens, aus dem guten Plan seiner Weisheit und Liebe heraus. Und das lasst uns miteinander einüben und das schenke Gott vor allem euch, in dem, was alles noch in diesem großen Leben vor euch liegt. Der segne euch, wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du uns in einer Welt, die vom Finsternis, vom Chaos, von Sünde, von Leid, von Schmerz, von Tod gezeichnet ist, dass du uns mitten in dieser Welt hinein als der gute Hirte entgegenkommst, dass du unser Leben in deine guten Hände nimmst und dass du uns diese Verheißung gibst, dass alles in unserem Leben zum Guten mitwirken muss. Von dir her. Herr, du lässt uns, die wir dich lieb haben, nicht allein. Und wir sind verwurzelt in deinen guten Plan, in deinem Vorsatz, in deinem Willen. Und du kommst mit uns zu deinem Ziel. Und Herr, lass uns diesen Blickwechsel des Glaubens immer wieder einüben, wenn wir in Situationen kommen, Herr, wo wir dich so gar nicht sehen, wo wir so gar nichts fühlen, wo so gar nichts zu merken ist von dir und deiner Liebe und deiner Nähe, wo alles nur dunkel und kalt und leer und beängstigend ist, dass wir das nicht vergessen, dass wir dann im Glauben dahinter blicken und dich entdecken, dich und deine Verheißung, dass du denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten, zum Guten mitwirken lässt. Danke, Herr. Wir beten dich an. Amen.